Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
In dieser Folge haben wir mit Ina Wirth gesprochen. Ina ist Fachpädagogin für Bildungs- und Beratungskompetenz, systemischer Fähigkeitencoach und ehemalige Kita-Leitung. Unser heutiges Thema ist Kinderschutz in der Kita. Wir haben darüber gesprochen, warum das Thema Kinderschutz in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, welche Rolle Träger und Fachkräfte dabei spielen und wie Situationen erkannt werden können, in denen Kinderschutz greifen muss. Außerdem ging es darum, wie man ein Kinderschutzkonzept erarbeitet und welche Bedeutung die Sexualpädagogik dabei hat. Wir hoffen, dass du ein paar Anregungen mitnehmen kannst und wünschen dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Ina, im Podcast.
Ich danke dir.
Kinderschutz ist ja wirklich was, was in aller Munde ist. Also ich finde, das ist ein richtiges Trendthema. Also merke ich auch so, ne? Warum ist das denn so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Kinderschutz oder Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, das sind Begrifflichkeiten, die haben auch eine lange Historie. Und die geht auch zurück bis in die 1950er Jahre und davor. Seitdem gab es auch eine Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen. Auch das Bild vom Kind hat sich ja in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Ja, und nicht zuletzt gab es ja auch aufgrund von verschiedener brisanter Missbrauchsvorfälle eine Diskussion, auch eine gesellschaftliche Diskussion. Und ich habe den Eindruck, Kinderschutz wird seitdem auch als gesellschaftliche Aufgabe gesehen. Gab natürlich dann auch verpflichtende Auflagen, zum Beispiel für Kindertagesstätten, Schutzkonzepte zu entwickeln etc. Und das bedeutet, dass sich da viele Kitas auf den Weg gemacht haben.
Ja, und es ist ja auch, glaube ich, zumindest in meinem Empfinden so, dass es so in den letzten Jahren ja so ein bisschen aus dieser Tabuzone rausgekommen ist, habe ich das Gefühl, ne? Auch wenn das schon länger Thema ist, aber so wirklich, dass es hervorgekommen ist als wirkliches Thema, was wir angehen müssen und was nicht mehr so sehr mit Scham behaftet ist, beziehungsweise was eben diskutiert werden muss, habe ich so das Gefühl, das ist so in den letzten, ja, so 5 Jahren durch natürlich bestimmte Publikationen, ne, und bestimmte, ja, Menschen, die darüber geredet haben, ist das so, so in der Öffentlichkeit angekommen oder in der Kita-Szene, finde ich, dass das eben kein Tabuthema ist mehr.
Ja. Das erlebe ich auch. Also Kindertagesstätten, die sich mit dem Thema Kindeswohl oder Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung auseinandergesetzt haben, die gab es ja schon immer. Also das ist ja immer präsent gewesen und zum Glück auch, ja. Und zeichnet sich ja auch durch eine Haltung aus, die wertschätzend ist, die sich an Partizipation orientiert, an Bedürfnissen orientiert. Und das gibt's ja zum Glück schon länger, ja. Aber den Eindruck, dass sich da was verändert, dass man als Pädagogin genauer hinschaut, auch Interesse hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, eine relativ neue Entwicklung.
Ja, ich erinnere mich nämlich auch an mein Studium und der Kindheitspädagogik. Und da war das so, dass ich in der Praxis war und dort verletzendes Verhalten festgestellt habe, aber das nicht einordnen konnte und das auch nicht Teil vom Studium war. Also da war das noch nicht so, dass wir da irgendwie Kinderschutzkonzepte oder wie gehe ich da vor, wie spreche ich sowas an oder sonstiges, da war das kein Thema. Das hatten wir dann in dem Teil gemacht, in dem man über die Praxis berichtet. Ne, da hatten wir dann so ein bisschen das besprochen, aber da hätte ich mehr Handwerkszeug gebraucht. Also das war noch nicht so, zumindest in Curricula oder so auch verankert. Ne? Also so zumindest meine Erinnerung an mein Studium.
Dem stimme ich zu. Also das würde ich bestätigen. Und auch wenn ich zurückblicke in meine Anfangszeiten in der Pädagogik, habe ich auch Situationen erlebt, die heute gar nicht mehr denkbar sind.
Ja.
Und es gab wenig Unterstützung oder die Möglichkeit, Dinge aufzuarbeiten, auch Anleitung zu bekommen als Berufsanfängerin. Also von daher würde ich das bestätigen, was du sagst, Lea.
Ja. Was für Entwicklungen erlebst du da so in der Praxis? Also wie ist das da so angekommen, das Thema institutioneller Kinderschutz?
Spannend. Also vor ungefähr 4 Jahren habe ich gemerkt, dass es da eine ganz große Bewegung gab, auch initiiert durch verschiedene Träger. Ja, also kirchliche Träger haben zum Beispiel da auch Initiativen ergriffen, haben auch Weiterbildung für Kitas, für Kita-PädagogInnen zur Pflicht gemacht. Also es gab auch Pflichtveranstaltungen, zum Beispiel mit dem Ziel, Kinderschutzkonzepte zu gestalten und die auszuarbeiten. Und ja, das war für viele Kitas oder für viele Teams auch erstmal eine Herausforderung. Und da gab es schon auch Widerstände.
Ja.
Also so nach dem Motto hatte ich auch schon erlebt als Referentin, dass eine Teilnehmerin gesagt hat, ja, jetzt gibt's die Missbrauchsvorfälle in der Kirche. Und jetzt, obwohl ich eine gute Arbeit mache und auch immer achtsam mit Kindern umgehe, jetzt muss ich mich hier in eine Pflichtveranstaltung setzen. Und da gab's schon Widerstände auch, die für mich spürbar waren, ja. Und ich erlebe trotzdem ein großes Interesse und eine Motivation von PädagogInnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch ehrlich sich mit Alltagssituationen, die auch oftmals Grenzsituationen sind, auseinanderzusetzen. Und das finde ich schon eine große Bereicherung. Also das ist jetzt eine Entwicklung, die ich beobachte und die ich auch sehr bereichernd finde.
Ja.
Also, dass du vom Prinzip her sagst, da ist einfach eine Offenheit da, sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren.
Ja.
Und wie ist es denn, gibt es da, du hattest das ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja auch rein rechtlich da Vorgaben gibt. Kannst du da was zu sagen, wie das da aussieht?
Ja, das ist tatsächlich eine herausfordernde Aufgabe. Also, sich da im Rechtsdschungel zurechtzufinden, das ist gar nicht so einfach. Deswegen finde ich es auch toll, wenn es Weiterbildungen gibt, die das Thema Recht beleuchten und da auch nochmal einen Orientierungsrahmen bieten. Es gibt da unterschiedliche Gesetzesbücher und auch Texte und die bieten natürlich neben der UN-Kinderrechtskonvention auch Orientierung. Wichtig allgemein ist für Kitas zu verstehen, dass es ja auch Reformen gibt, die Kitas verpflichten, gewisse Dinge einzuhalten. Also zum Beispiel auch die Erstellung eines Schutzkonzepts ist mittlerweile an die Betriebserlaubnis geknüpft. Das bedeutet, ein Träger einer Kita hat auch die Aufgabe, ein Kita-Team anzuleiten oder zu initiieren, dass Schutzkonzepte erstellt werden, dass diese auch bearbeitet werden. Und dass es zum Beispiel auch Neuerungen gibt, die, also so neu ist es gar nicht mehr, seit 2011 zum Beispiel, dass in dem Gesetz zur, das ist auch ein schwieriger Begriff, zur Kooperation und Information im Kinderschutz festgelegt ist, dass alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, das Recht haben auf eine kostenlose Beratung. Diese Beratung hat zum Ziel, dass Kindeswohlgefährdung eingeschätzt werden kann. Also der Gesetzgeber erwartet nicht von PädagogInnen, das Kindeswohl oder die Gefahr für das Kindeswohl tatsächlich einzuschätzen. Der Auftrag ist, Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen, also hinzugucken, ja, und auch Konzepte zu haben im Umgang mit Kindeswohlgefährdung, also Interventionsmöglichkeiten etc. Und zeitgleich verlangt der Gesetzgeber aber auch nicht von PädagogInnen, dass sie Kindeswohlgefährdung einschätzen. Und da gibt's eben BeraterInnen, die man kostenlos zu Hilfe holen kann, um eine Gefahr zu erkennen, für sich auch nochmal sicherer zu werden, das dann auch zu benennen und auch Wege zu finden, damit umzugehen. Und das sind relativ neue Entwicklungen, die jetzt auch präsenter sind in den Köpfen der PädagogInnen. Und ja, ich glaube, das ist wesentlich.
Mhm. Ja, was sind das für BeraterInnen? Sind das FachberaterInnen oder was gibt's da so alles?
Ja, der Begriff ist sehr nett. Also der komplette Begriff heißt insofern erfahrene Fachkraft und wird in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich abgekürzt, also von Insofa bis ISEF. ISOFAC war auch mal ein Wort, fand ich auch recht nett. Und diese sind ja unterschiedlich eingesetzt. Also manche arbeiten freiberuflich, manche sind angegliedert an zum Beispiel Jugendämter oder Beratungsstellen. Und die kann man eben da zu Rate ziehen. Und die kommen dann entweder in die Kita oder man geht dorthin und kann sich dort beraten lassen.
In dem Zusammenhang mit institutionellem Kinderschutz, da fällt mir immer wieder auf, wie wichtig die Rolle der Leitung ist. Mhm. Weil, also ich war eben als Evaluatorin in einigen Kitas oder jetzt ganz akut in einer Kita, da ist ein Kinderschutzfall aufgetreten und die meldende Fachkraft, die hat sich nur getraut, anonym zu melden, weil sie sich nicht getraut hat, zur Leitung zu gehen. Weil sie genau wusste, da hat sie mit Konsequenzen zu rechnen. Also da wird sie vorgeführt oder sonstiges, sie hat da schon Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie hat sich bei unserem Institut wirklich anonym gemeldet, weil sie da nicht vertraut hat. Und das hat sich auch bewahrheitet, dass das wirklich dann hat die Leitung Verfahren eingeleitet, um rauszufinden, wer jetzt hier gemeldet hat und so weiter. Also wirklich super verquer, wo man sagen würde, das ist ein wirklich Negativbeispiel gewesen, wie damit umgegangen wurde. Wenn die Leitung da nicht dahinter steht und adäquat handelt und mit Kindeswohlgefährdung oder mit Meldungen passend umgeht, dann habe ich echt ein Problem. Also kannst du da nochmal sagen, was für eine Rolle hat da die Leitung in dem Zusammenhang mit institutionellem Kinderschutz?
Ja, Leitung hat nochmal eine besondere Verantwortung. Und das, was du erzählt hast, das erlebe ich tatsächlich auch immer wieder mal, dass es da Sorgen gibt oder Ängste. Oder auch Mitarbeitende das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen. Es wird bagatellisiert, ja, oder auch beschwichtigt. Und das ist für Mitarbeitende oft auch eine besondere Herausforderung, dann rund um das Kindeswohl zu agieren. Ja, hat ja auch mit vielleicht Angst zu tun, eine Stelle zu verlieren oder ausgegrenzt zu werden. Also das erlebe ich schon sehr häufig. Ich erlebe aber auch Leitungen, die sich ihrer Verantwortung besonders bewusst sind und die auch sehr professionell wahrnehmen. Ja, also eine Leitung hat ja per se mal den Auftrag, die Betriebsorganisation zu gewährleisten. Also ein Träger erwartet ja zu Recht von der Leitung, dass eine Leitung auch das Team befähigt, den Betrieb organisiert, mit Konflikten professionell umgeht. Und darunter fällt natürlich auch das Thema Kinderschutz. Das bedeutet auch, eine Leitung hat eben die Aufgabe vom Träger delegiert bekommen, Kinderschutzkonzepte zu erstellen, im besten Fall mit dem Team. Ja. Was auch häufig gut gelingt. Was manchmal eine Herausforderung ist, finde ich, für Leitungen, ist, sich auch von Verantwortung abzugrenzen. Also ich nenne da mal ein Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel aufgrund der Personalnotstände auch Rahmenbedingungen, die Kindeswohl gefährden können. Ja, also das heißt, der Betreuungsschlüssel ist vielleicht nicht immer gewährleistet und da gibt es natürlich auch den Blick aufs Kindeswohl. Was bedeutet das? Und wenn eine Leitung diese Entwicklung beobachtet, dann ist es auch Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Rahmenbedingungen sich verändern. Im besten Fall natürlich im Gespräch oder im Dialog mit dem Träger. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich Träger da auch gerne aus der Verantwortung nehmen und auch nochmal Druck aufbauen und auch manchmal den Eindruck vermitteln, naja, also das ist jetzt euer Problem, müsst ihr selber hinkriegen, oder wenn ihr das nicht schafft, dann liegt es an eurer Kompetenz und nicht an anderen Dingen. Und sich da auch ein Stück weit abzugrenzen und zu sagen, nee, unter den Voraussetzungen kann ich hier nicht mehr professionell arbeiten, ja, oder ist das Kindeswohl auch gefährdet und für das übernehme ich keine Verantwortung, das fällt Leitungen manchmal tatsächlich schwer. Mhm. Und ja, das ist eine Herausforderung, die auch immer mal wieder aufploppt in Seminaren, wo Teilnehmende auch fragen, wie gehe ich damit um, ja, mhm. Und wo es dann manchmal so Aha-Momente gibt, wo Leitungen auch sagen, ja, stimmt, also ich unterstützt dieses System nur, indem ich es mittrage, und langfristig leiden die Kinder, langfristig leiden wir auch als Fachkräfte oder ich als Leitung in meiner Rolle, und das ist etwas, wo ich schon auch gegensteuern möchte.
Ja, ja, also klar auch Grenzen sozusagen zu kommunizieren und zu sagen, wir können das hier gar nicht gewährleisten, ne? Bitte Träger, kümmer dich. Das finde ich auch insgesamt im beim Kinderschutzverfahren ja wichtig, den Träger mit reinzuholen und da, dass die Leitungen sich da gut beraten und da eben im besten Fall eine Unterstützung haben vom Träger, um da gemeinsam eben Wege zu finden, um damit dann professionell umzugehen. Und ich finde eben, also was ich erlebe, ist, dass das sehr weit auseinanderklafft zwischen Leitungen, die wirklich ihrer Verantwortung sehr bewusst sind, die sehr gut sich informieren, wie gehe ich damit um, wie nehme ich das ernst, wie nehme ich das auf. Und dazu gehört ja auch ganz viel Wissen zu haben, ne? Also was ist denn genau ein Kinderschutzfall, wo beginnt das denn, ne? Also das ist meines Erachtens der Knackpunkt oder das große Problem, dass das ja sehr individuell eingeschätzt wird, wo beginnt denn eine Grenzverletzung und wo nicht, ne? Also was, das ist, finde ich, wirklich eine Wahrnehmung, die von Person zu Person unterschiedlich ist. Mhm. Was umfasst denn so alles Kinderschutzthemen? Also das ist mir bewusst, dass das jetzt ein sehr großes Thema ist. Vielleicht so knapp und so knapp wie möglich. Das ist ja auch das, was in Kinderschutzkonzepten letztlich festgehalten ist. Was gibt's denn da so für Themen, auf die ich mich fokussieren kann?
Also allgemein oder vielleicht vereinfacht kann man sagen, betrifft's in der Institution vier Bereiche. Ja, also das ist einmal auch der Bereich Kinderrechte, Partizipation. Ja, also da gibt's so ein Grundgerüst auch an dem Werteverständnis. Dazu gehören zum Beispiel auch Dinge wie Beschwerdemanagement zum Beispiel. Dann gibt's einen Bereich, der befasst sich so mit sozialpädagogischen Aspekten. Also da geht's um die Entwicklung auch der Sexualität von Kindern. Es gehört auch zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Dann geht's um den Schutz in der Einrichtung selber. Also das heißt, welches Konzept haben wir dafür? Welche Instrumente nutzen wir auch, um mit Kindeswohlgefährdung umzugehen? Also Schutzkonzepte beinhalten ja auch zum Beispiel eine Risikoanalyse oder einen Verhaltenskodex, ja, im Umgang auch mit Grenzsituationen. Und der vierte Bereich ist der Bereich Familie. Ja, also man muss immer unterscheiden. Es gibt ja natürlich eine Kindeswohlgefährdung, die innerhalb der Familie stattfinden kann, ja, oder durch Eltern oder auch Dritte im Umfeld des Kindes außerhäuslich der Kita stattfindet. Und dann gibt's eben ja auch die Gefährdung innerhalb der Kita, zum Beispiel durch Mitarbeitende, ja. Und da ist es eben wichtig, dass man auch Eltern unterstützt, Elternkooperation, also eine wertschätzende Kooperation mit Eltern ist die Basis, finde ich. Also heißt auch eine Ressource, wenn es um schwierige Gespräche geht. Und das wäre so der vierte Bereich, also der Schutz in der Familie.
Und gibt es da so ganz konkrete Themen? Also, Entschuldigung, Daniela. Also ganz konkret, dass wir ganz konkret mal festmachen können an Beispielen, Was ist denn so in der Institution? Was wären so Situationen, die ich wahrnehme, zum Beispiel als Leitung, die dann da reinfallen?
Also Grenzverletzung spielt eine ganz wichtige Rolle. Also auch den Alltag mal unter die Lupe nehmen und mal beobachten, wo finden Grenzverletzungen statt. Wir wissen ja, ich meine, das ist subjektiv, ja. Eine Person erlebt eine Situation als grenzverletzend, eine andere Person sagt, das war doch alles ganz okay, ja. Das heißt, also da so einen achtsamen Umgang zu entwickeln, wie erleben wir Situationen, welche Bedürfnisse gibt's, wie werden Bedürfnisse auch berücksichtigt, wie gehen wir auch um mit Kritik, also sowohl mit Kritik von Kindern, die auch mal sagen können, das mag ich nicht, dass du mir die Hand einfach gibst, ja, oder auch mit Kritik von Mitarbeitenden, dass man zum Beispiel auch mal sagt, du, ich habe erlebt, da gab es so eine Stresssituation gestern beim Mittagessen und ich habe das Gefühl gehabt, da bist du vielleicht auch überlastet gewesen, ja, also auch so ein kollegiales Feedback verstehen als Ressource zur Entwicklung und nicht als Angriff, ja, das sind auch Themen, die damit reinspielen, so eine Feedback-Kultur im Team zu entwickeln, ja, bis hin natürlich grenzüberschreitendes Verhalten, also das heißt, es ist dann auch ein massiveres Verhalten, das Kinder in ihrem Kindeswohl auch gefährdet oder schädigt, anzusprechen und dagegen vorzugehen, also zum Beispiel auch zu melden. Ja, es gibt Meldepflichten, ist auch eine Pflicht, die eine Kita hat. Das heißt, wenn Grenzverletzungen stattfinden, hat jede Pädagogin, also unabhängig von Leitung oder Praktikantin, das Recht, eine Situation auch bei der Aufsichtsbehörde oder beim Träger zu melden, ja, und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, das widerspricht auch unserem Verhaltenskodex, unseren Werten, die wir erleben, und das möchte ich anzeigen, ja, und das wäre so eine breite Palette. Ich hoffe, ich habe das jetzt beantwortet, was du wissen wolltest, Lea.
Na, ich dachte eher an so ganz konkrete Beispiele, ne? Also sowas wie, wenn das Kind sitzen bleiben muss am Tisch und ich sage, du musst jetzt erst aufessen, bevor du aufstehen darfst oder sowas. Das ja. wäre jetzt zum Beispiel ein konkreter Kinderschutzfall. Oder eine Fachkraft ist immer wieder sehr laut und eigentlich den ganzen Tag interagiert sie mit den Kindern nicht auf Augenhöhe und ist mit ihnen im Gespräch, sondern es ist nur eine mahnende Sprache zum Beispiel. Ja. Oder es sind, ne, also einfach so ein bisschen, ja, so ein paar Beispiele, dachte ich sozusagen. Aber da können wir natürlich jetzt nur exemplarisch ein paar benennen.
Ja, da würde ich trotzdem gerne drauf eingehen.
Ja.
Vielleicht habe ich das, vielleicht, das ist auch eine schöne Frage, ja. Die habe ich erstmal gar nicht so eingeordnet, wie du sie vielleicht vorgehabt hast, dass ich sie einordnen soll. Ich erlebe das tatsächlich häufig, dass PädagogInnen ein bisschen irritiert sind auch über Verhaltensweisen ihrer KollegInnen. Letztens hat eine Teilnehmerin gesagt, im Stuhlkreis oder Morgenkreis gab es eine Situation, dass ihre Kollegin sich gestört gefühlt hat von einem Kind und hat dann ihren Hausschuh nach dem Kind geworfen. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht auch ein bisschen witzig an, aber ich bin da schon oftmals irritiert, was es für Praxisbeispiele gibt in der Kita, ja. Und was ich erlebe, ist tatsächlich so Spannungsfelder, die ganz häufig vorkommen, wie so Ballungszeiten, wie gemeinsames Mittagessen, wo alle zusammenkommen und wo es auch unterschiedliche Bedürfnisse gibt, ja. Bis hin eben zu Themen wie wir essen erst auf und stehen dann auf, ja, oder wir reden nicht beim Essen oder jeder kriegt, es ist Gott sei Dank hat sich das wirklich verändert, aber jeder muss erst mal probieren, weil wir haben ja auch den Auftrag, dass wir Kindern gesunde Ernährung vermitteln, ja. Also, oder Situationen, wo es um Lautstärke geht. Also wenn es recht chaotisch ist in der Garderobe, wenn alle rausgehen, sich anziehen und so weiter. Dass man da auch mal eben ein bisschen ruppiger mit Kindern umgeht oder sagt jetzt, warum kannst du denn wieder nicht deine Schuhe richtig rum anziehen? Merkst du das denn nicht, dass die falsch rum sind? Ja. Oder du, ich habe jetzt hier 24 Kinder, ich kann dich jetzt nicht anziehen. Das musst du jetzt schon mal endlich alleine hinkriegen, ja. Also das sind schon Alltagssituationen, die immer wieder benannt werden.
Ja, ja. Ja, das kenne ich auch. Oder wenn Kinder eben herausforderndes Verhalten zeigen, also manche würden sagen herausfordernd, ne, dass sie dann irgendwie anfangen zu treten oder so, und dann das eher mit einer Strafandrohung beantwortet wird, anstatt sozusagen die Not des Kindes zu sehen. Das erlebe ich auch oft. Was ich oft erlebe, ist auch ein absichtliches Nicht-Trösten. Also ich habe jetzt schon genug, also du hast vorhin auch nicht reagiert, jetzt reagiere ich auch nicht so ungefähr, ne? Also wie du mir, so ich dir Themen, ne? Also das sind, glaube ich, so, ja, so ein paar gängige Beispiele, ja, danke. Daniela, du wolltest vorhin auch noch was fragen.
Genau. Ja, Ina, du hattest ja vorhin gesagt, im besten Fall wird das Kinderschutzkonzept gemeinsam mit dem Team erstellt. Ja. Und also das erlebe ich ganz unterschiedlich, dass bei einigen das wirklich, also dass sie da wirklich auch Zeit investieren und bei anderen macht es die Leitung vielleicht mit noch ein, zwei Leuten und dann wird das präsentiert. Und ich finde, meine Frage wäre gewesen, warum ist es denn sinnvoll, das im Team zu machen? Aber du hast es im Grunde ja schon gut, finde ich, eben beantwortet, einfach weil man sich wahrscheinlich in der Erarbeitung dann ja nochmal auseinandersetzt damit. Wie gehen wir denn eigentlich mit den Kindern um? Was bedeutet das denn eigentlich? Also war mein Ziel, dass du nochmal Werbung dafür machst, das gemeinsam mit dem Team zu machen und nicht allein in einer kleinen Gruppe.
Das möchte ich auch tatsächlich unterstreichen. Das finde ich total wichtig. Was ich schon erlebt habe, gerade als die Gesetzesänderung kam, dass manche ein bisschen aus Zeitdruck agiert haben und dann einzelne MitarbeiterInnen abgestellt haben, die dann Konzepte geschrieben haben. Das ist ja grundsätzlich auch in Ordnung, ja. Und auch Trägern gibt es oft schon Vorgaben, Gliederungen, Orientierungshilfen. Finde ich super, ja. Also man muss sich nicht immer wieder die Arbeit alleine von vorne machen. Aber die Auseinandersetzung tatsächlich mit dem eigenen Team ist unerlässlich, weil wir in dieser Auseinandersetzung auch Strategien gemeinsam erarbeiten oder beleuchten. Da gibt es tatsächlich im Alltag Spannungssituationen, die gibt es ja immer. Und das ist ja auch überhaupt nicht wegzurationalisieren. Also Momente, in denen viele Bedürfnisse aufeinanderprallen und es auch zu Konflikten kommt oder zu Spannungen, die sind im Alltag gegeben. Wichtig ist, für sich im Team Strategien zu finden, wie gehen wir denn als in unserem Team, in unserer Einrichtung mit unserem Werteverständnis, das wir haben und leben wollen, damit um? Und wo haben wir Ressourcen? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Es gibt Mitarbeitende, die sagen, für mich ist Lärm eine ganz große Belastung und ich kann das nicht gut aushalten. Und ich merke dann, wenn es zu laut wird, dann werde ich unruhig und dann schreie ich schon auch mal. Ja. Das ist wichtig, dass auch Teammitglieder das Gefühl haben, sie dürfen das sagen. Ja, also sie dürfen auch Fähigkeiten, die sie nicht mehr oder noch nicht haben, benennen. Und dann ist eben auch wichtig, dass ein Team sich überlegt, wie gehen wir als Team damit um? Gibt es Möglichkeiten, öfter Pausen zu machen, kurze Pausen? Kann man diese Kollegin vielleicht in besonders belastenden Situationen anders einsetzen? Ja. Und so, oder auch zu fragen, was brauchst du denn jetzt in der Situation? An der Struktur können wir nicht viel ändern, aber was wäre für dich denn eine Hilfestellung? Wie könnten wir denn dich unterstützen als Team, um mit der Situation besser zurechtzukommen? Ja.
Ja.
Und das, finde ich, ist eigentlich die richtige Auseinandersetzung mit Schutzkonzepten. Und ich erlebe das tatsächlich, dass Einrichtungen sich auch viel Zeit nehmen, zum Beispiel im Rahmen von Konzepttagen, immer wieder auf diese Themen zu schauen oder auch, wie du schon gesagt hast, sich weiterzubilden in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Partizipation, ja, auch als Team weiterbilden und dann eben Inhalte immer wieder verändern, anpassen und implementieren. Mhm. Also das ist schon etwas, was ich häufig erlebe. Ja.
Ja. Ich finde, das hat auch wieder sehr viel mit Leitung zu tun. Ne? Also wie stark wird das immer wieder ins Team geholt? Und ich erlebe eben von bis. Ne? Also es ist wirklich, das Konzept liegt in der Schublade und eigentlich wurde das erstellt, aber in der Einrichtung wird massiv verletzend gehandelt. Also das heißt, das passt ja nicht zusammen. Also das heißt, da wissen sie gar nicht, was da überhaupt steht oder was das bedeutet. Ne? Und dann so im Mittelfeld ist es dann so dieses, ja, wir haben das, ja, das steht da drin, aber ich strafe nicht. Und, ne, und wenn man aber in die Einrichtung gehen würde, dann sehe ich, dass gestraft wird. Also das heißt sozusagen dieser Gap zwischen, da steht was und ich beziehe das auf mich. Also ich finde, da gibt es so einen Unterschied, also ne, so eine Kluft an vielen Stellen, ja. Finde ich.
Ja.
Und dann eben Leitungen, die das immer wieder, also da die gibt es eben ja auch, wie du gerade beschrieben hast, die immer wieder das reinholen. Was heißt das genau? Und das auf die Situation beziehen. Ne? Also es ist eine große Bandbreite, glaube ich. Also das ist das, was ich erlebe.
Ja, und auch Leitungen, weil wir vorhin über Verantwortung gesprochen haben von Leitungen. Leitungen, die ihre Mitarbeitenden befähigen, auch in schwierigen Situationen Strategien zu entwickeln. Ja, auch unterstützend da beitragen, dass Mitarbeitende Strategien entwickeln können und auch zu delegieren und zu sagen, also nicht nur ich bin diejenige, die vielleicht jetzt Kinderschutz oder Kindeswohlgefährdung meldet, sondern wenn ich nicht da bin zum Beispiel, ja, das kann ja auch mal passieren, dann sind alle verantwortlich für diese Aufgabe. Und das ist auch etwas, was ich feststelle, was in manchen Einrichtungen gut gelingt und in manchen tatsächlich durch ein hierarchisches Denken auch ausgebremst wird. Ja, da denkt man als Mitarbeitende vielleicht, ja, da gibt es eine Leitung, die wird sich dann schon drum kümmern und wenn die nicht da ist, dann brauchen wir da gar nicht drauf achten. Ja, das erlebe ich auch.
Ja, 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 ich habe auch schon erlebt, dass ich gemeldet habe, also das an die Leitung gemeldet habe und dann sozusagen dachte, okay, damit ist es ja erledigt. Aber die Leitung ist damit dann gar nicht passend umgegangen. Ne? Also das gibt's ja auch, ne? Also, dass man denkt, man hat jetzt an die passende Stelle gemeldet, aber die geht damit auch nicht richtig um, so. Und das, höre ich auch, dass das häufig so ein Problem ist, ne? Mhm. Welche strukturellen Maßnahmen werden denn in Kitas initiiert, um das Thema Kinderschutz publiker zu machen, ne? Also, wir haben es ja gerade schon gesagt, so Kinderschutzkonzept ist ja eine Sache. Gibt es da noch was anderes?
Also das Schutzkonzept beinhaltet verschiedene Bereiche und auch Instrumente, die genutzt werden. Ich sage jetzt mal, ein bekanntes Instrument, das viele Einrichtungen auch tatsächlich so nutzen, ist der Verhaltenskodex. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz tolle Erarbeitungshilfen, der paritätische Gesamtverband hat da auch tolle Arbeitshilfen initiiert am Anfang, als das Thema so relativ neu in aller Munde war. Und da gibt es eine sogenannte Verhaltensampel, die auch sich an den Ampelfarben orientiert. Also grünes Verhalten ist zum Beispiel, oder grünes Licht bedeutet Verhalten, das gewünscht ist in unserer Einrichtung. Also das sind unsere pädagogischen Werte, die wir leben. Rotes Verhalten ist praktisch ein No-Go, resultierend aus den Werten, die unserem Verständnis zugrunde liegen. Wie du vorhin schon gesagt hast, also wir zwingen kein Kind, etwas aufzuessen, das wäre so ein No-Go. Oder wir achten darauf, dass wir Kinder nicht anschreien. Ja, so, also das wäre dann sozusagen der rote Bereich. Und der gelbe Bereich ist, das betrifft alle Situationen, wo Grenzen erlebt werden. Also wie wir das auch schon hier vorhin behandelt haben, dass eine zum Beispiel Pädagogin sich durch das Chaos und den Lärm überlastet fühlt und dann auch mal ruppig wird zu Kindern. Ja? Mhm. Das wäre so eine Situation, die auch dazu einlädt, im Team mal genauer hinzugucken, wie gehen wir als Team damit um und welche Maßnahmen ergreifen wir, damit es eben nicht passiert. Also das wäre so ein Instrument. Und dieses Instrument wird genutzt, um dann Strukturen zu erarbeiten und die auch zu verankern. Das heißt, in der Regel sind Schutzkonzepte ja auch schriftlich und auch transparent, sodass zum Beispiel Eltern, ja, oder auch die Öffentlichkeit, manche Institutionen haben das ja auch auf der Homepage, sich orientieren können. Aha, die haben sich damit beschäftigt und konkret für diese Einrichtung bedeutet jetzt, dass das, ja. Also das wäre eine Struktur. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um Interventionsmöglichkeiten, also und Rahmen, nämlich dass auch festgehalten wird im Vorfeld, nicht erst dann, wenn was passiert, sondern schon im Vorfeld, wie gehen wir mit Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen um, ja, oder mit auch beobachteter oder auch erzählter, also kann ja auch sein, dass mir jemand was berichtet, Kindeswohlgefährdung. Was sind da Schritte? Ja, wie gehen wir da auch vor als Team? Und da gibt es eben so einen, so eine Struktur auch, die Teams da sicherer im Umgang macht und befähigt, tatsächlich sich mit Situationen dann auch ganz konkret und professionell auseinanderzusetzen.
Ja. Hast du dann mal ein Beispiel, also können wir das mal ganz konkret machen? Also ich sage jetzt zum Beispiel, als Fachkraft beobachte ich immer wieder, dass meine Kollegin beim Schlafen immer wieder die Kinder ermahnt, dass die liegen bleiben sollen. Die sind eigentlich schon fast im Vorschulalter und irgendwie, das finde ich ganz unangemessen. So, was mache ich jetzt?
Also ein erster Schritt ist immer auch zu beobachten, muss ich vielleicht auch als Fachkraft mich schützend vor ein Kind stellen. Es gibt ja auch manchmal Situationen, habe ich auch schon in Seminaren erlebt, dass tatsächlich Mitarbeitende übergriffig wurden und ein Kind auch geschlagen haben, angepackt haben, gerüttelt haben, angeschrien haben, weggesperrt haben. Also das sind alles tatsächlich Situationen, die benannt werden. Das bedeutet, in dem Moment muss ich auch für mich als Fachkraft überlegen, stelle ich mich schützend vor ein Kind? Ja, das ist auch meine Aufgabe, meine Pflicht. Oder ist es noch möglich zu sagen, gut, ich habe mir das jetzt angeguckt, ich muss jetzt nicht per se sofort einschreiten. Aber, und der nächste Schritt wäre dann auch mit diesen KollegInnen ins Gespräch zu gehen, ja, entweder alleine, je nachdem, wie auch die Beziehung ist, wie da auch die Kultur im Team ist, Gesprächskultur, und das Ansprechen. Ja, also mir ist aufgefallen, das und ja, da habe ich Schwierigkeiten. Wir haben ja einen Verhaltenskodex und da erlebe ich gerade eine Ambivalenz dazu. Und was war da vielleicht auch der Grund? Wie gehen wir jetzt auch damit um? Ja, oftmals ist es so, dass alleine schon dieses Hinschauen und das Benennen bewirkt, dass sich was entwickelt und dass auch KollegInnen dann ihr Verhalten reflektieren und verändern. Also so eine Kultur des Hinschauens ist schon ein wesentlicher erster Schritt. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es auch wichtig, dass solche Fälle im Team besprochen werden, beziehungsweise sich vielleicht mit Unterstützung durch eine Leitung, durch andere Möglichkeiten in der Kita Lösungen gefunden werden für diese Situation. Ja. Eine Leitung oder auch ein Team hat dann natürlich auch die Aufgabe zu entscheiden, ist es ein Verhalten, dass wir jetzt schon auch beim Träger oder an nochmal höherer Stelle melden müssen. Ja, also eine Meldepflicht gibt's. Das erste Ziel ist immer auch zu versuchen, innerhalb der kollegialen Beratung Lösungen zu finden. Wenn das nicht fruchtet, dann ist es auch nochmal wichtig, in einer anderen Distanz vielleicht auch oder sich an eine andere Distanz zu wenden und auch eben das zu melden und auch Verantwortung abzugeben. Also zum Beispiel eine Kollegin kann dann sagen, ich bin nicht mehr bereit, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Ja, da die hält sich nicht an den Verhaltenskodex in meinen Augen und unter diesen Voraussetzungen möchte ich mit dieser Kollegin zum Beispiel nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, das wäre auch eine Intervention oder eine Konsequenz, wo eine Leitung, wo ein Träger auch Verantwortung übernehmen muss und muss gucken, wie können wir da Lösungen für finden.
Ja. Aber würdest du sagen, also ich hätte jetzt das Gefühl, dass man da doch relativ schnell auch die Leitung dazu holen müsste. Also würdest du sagen, es ist schon erstmal wichtig, das so im Team direkt alleine zu besprechen? Oder muss ich da gleich die Leitung auch mit dazu holen, ne? Wenn jetzt wirklich so ein Kind immer wieder, also wenn die Kinder immer wieder so ermahnt werden, über Wochen lang und so, ja, da fühle ich gerade so eine Unsicherheit. Also würde ich das jetzt erstmal nur mit der Kollegin besprechen oder doch gleich mit die Leitung mit ins Boot holen? So, was, wie siehst du das?
Also ich würde abwägen. Ich glaube, da gibt es nicht das Patentrezept, sondern es ist so, dass ich auch überprüfen muss oder vielleicht im Blick haben muss, wie ist denn das Verhältnis auch zu der Kollegin? Oder wie ist auch insgesamt unsere Einstellung zu Kritikgesprächen, Konfliktgesprächen? Können wir Dinge gut miteinander ansprechen und lösen? Ja. Und das wäre, also bevor man jetzt nochmal die Leitung involviert und dann vielleicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen hat, würde ich davon absehen. Aber ich gebe dir recht, ich würde das auch nicht allzu lange mit anschauen. Also das heißt, wenn ich dann den Eindruck habe, es ändert sich nichts, würde ich auf jeden Fall zeitnah die Leitung informieren, ja, und die auch mit dazu holen. Also das ist schon auch eine Interventionsmöglichkeit, die auf jeden Fall stattfinden muss, wenn sich nichts verbessert. Was auch wichtig ist, Lea, fällt mir jetzt gerade ein, solche Situationen zu dokumentieren. Ja, also das heißt, ich beobachte so ein Verhalten und ja, ich dokumentiere es für mich. Es gibt in der Regel auch oder hoffentlich schon Vordrucke in der Institution, auf die ich zurückgreifen kann, wo ich mir nicht erst Gedanken machen muss, so, was kommt da rein. Und dann dokumentiere ich das und schreibe auch auf, welche Maßnahmen ich ergriffen habe. Also zum Beispiel, ich habe jetzt erstmal das persönliche Gespräch geführt. Ja, das war das Ergebnis des Gesprächs, ja, am so und so vielten. So, und dann habe ich das auf jeden Fall schon mal dokumentiert. Und wenn dann wieder was passiert, dann kann ich mich auch nochmal darauf beziehen und eventuell dann nochmal jemand anderen involvieren.
Ja, danke. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was man machen kann, damit das Schutzkonzept nicht so in der Schublade verstaubt, sage ich jetzt mal. Was kann ich machen, eben auch als Leitung, um dran zu bleiben? Ne? Also immer wieder ins Team holen, hatten wir vorhin schon gesagt, immer wieder drüber sprechen. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, dass das wirklich auch gelebt wird?
Ja, der Vorteil, dass Kinderschutz in aller Munde ist, hat auch zur Konsequenz, dass es unzählige Materialien und Medien gibt, die man nutzen kann für dieses Thema. Das ist sehr schön. Und das bedeutet, dieses Thema auch in Kitas praxisorientiert und lebendig einzubringen, ist, finde ich, eine gute Möglichkeit, dass alle motiviert sind, Konzepte weiterzuentwickeln oder immer wieder zu überprüfen. Und es ist ja auch meine Aufgabe als Referentin, dass ich da in die Einrichtungen gehe und mit zum Beispiel an Konzepttagen mitwirke und im Rahmen dieser Konzepttage dann auch verschiedene Schwerpunktthemen beleuchte, wie jetzt Partizipation zum Beispiel oder gewaltfreie Kommunikation ist auch ein Thema, das häufig gewünscht ist. Wo wir dann gemeinsam auch lebendig versuchen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da erlebe ich schon oft eine große Freude und eine große Begeisterung von Teammitgliedern. Also das heißt, das vielfältig oder auf verschiedenen Ebenen zu bearbeiten, das Thema, ist, denke ich, gar nicht so schwer. Und macht auch Lust, dran zu bleiben, beziehungsweise nimmt so den Schrecken auch, gerade am Anfang habe ich das festgestellt, wie die Einrichtungen dann gesagt haben, oh Gott, jetzt sollen wir noch ein Schutzkonzept erarbeiten, was sollen wir denn jetzt noch alles machen? Dass ich so, ich bin Ressourcensucherin, also das ist, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, auch oft in die Teams gekommen bin und geschaut habe, was ist denn schon da? Ja, also welche Stärken haben wir, welche Erfolge haben wir zu verzeichnen? Und das erlebe ich dann oft als Motivationsquelle, weil mit dem Blick auf das, was wir ja schon auch oft geleistet haben und nimmt uns das den Schrecken, auch nochmal neue Dinge zu initiieren. Also da gibt's eine andere Motivation. Und das heißt, in allen Einrichtungen gibt's Ressourcen und eine Vorarbeit und Erfolge, auf die wir blicken können. Und das macht die Stimmung natürlich nochmal ein bisschen heller, weil immer nur zu gucken, was haben wir noch nicht gemacht, was müssen wir noch machen, ist ein anderer Blick als auf, wir haben ja doch schon einiges hier bewerkstelligt.
Ja. Was würdest du denn sagen, welche pädagogischen Themen stehen denn alle in Zusammenhang mit Kinderschutz? Also du hattest ja schon Partizipation gesagt, Kommunikation, im Grunde ja auch Stressmanagement, ja. Auch für die Fachkräfte. Was gehört denn da noch genau so mit rein?
Ja, Sexualpädagogik ist auch ein wichtiger Punkt. Also das erlebe ich häufig auch, dass das ein Tabuthema in Kindertageseinrichtungen ist. Dann natürlich auch die Interventionsmöglichkeiten, habe ich schon gesagt, Risikoanalyse, das heißt sich auch konkret mit Risiken auseinandersetzen, die ein Kita-Alltag zum Beispiel bereithält für das Kindeswohl. Ja. Dann natürlich auch Beschwerdemanagement, hast du, glaube ich, schon gesagt. Also das heißt auch mal zu gucken, wie haben wir das hier gestaltet? Haben Kinder die Möglichkeit, sich zu beschweren? Oder Jugendliche? Oder haben Eltern auch die Möglichkeit, sich zu beschweren? Oder haben wir auch als Mitarbeitende die Möglichkeit, uns zu beschweren? Also das sind so Themen, die da auch mit reinspielen. Ja, Verhaltenskodex habe ich schon gesagt. Insgesamt, also alle Themen, die mit Werten zu tun haben, also auch mit Bedürfnissen und Gefühlen, sind Themen, die zum Kinderschutz gehören.
Ja, ja, absolut. Ne? Also gefühlsabsprechende Sprache zum Beispiel ist noch sehr gängig, finde ich. Ne? Also das ist oft auch einfach Unwissenheit. Ne? Also dass eben der Satz, ist doch schon alles gut, eben nicht dazu führt, dass Kinder sich mit ihren Gefühlen angenommen fühlen. Also das fällt mir immer wieder auf, dass da einfach viele auch einfach, also an vielen Stellen auch das Wissen einfach fehlt. Ne? Also da, das manchmal denke ich mir so, eigentlich wäre es so einfach. Ne? Also eigentlich, wenn man sich damit einmal auseinandersetzt, dann kann es eigentlich relativ gut verändert werden. Aber da fehlt es noch oft an Wissen, habe ich das Gefühl.
Wissen und ich würde ergänzen noch auch an der Haltung. Ja. Also die Haltung ist wirklich die Basis. Also wenn ich eine Haltung habe, die Bedürfnisse berücksichtigt, ja, von Kindern, auch Unterschiede, ja, in den Bedürfnissen nicht als Problem, sondern eher als Vielfalt begreift, eine wertschätzende Haltung, das heißt Kontakt oder Kommunikation auf Augenhöhe, ja, eine reflektierende Haltung, wo ich auch sage, ich bin auch lebenslang Lernende und ich überprüfe auch immer wieder mein Verhalten und ich bin offen, ich lerne auch gerne was Neues dazu. Ja, ja. Das sind wirklich Fähigkeiten, also die eine Haltung ausmachen. Ja. Und deswegen, und das nochmal anknüpfend an deine Frage, Daniela, welche Themen gehören dazu? Spielt auch die Biografiearbeit oder die Haltung, also die pädagogische Haltung in einer Kita, immer wieder mit rein in zum Beispiel Fortbildungsthemen? Ja.
Ja, ja, absolut. Also ich merke das immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel eine Fachkraft grundlegend eine Haltung hat, bei der man spürt, sie ist so sehr bei den Kindern und sie ist so bemüht, zugewandt zu sein und die Interessen zu sehen und zu regulieren. Und dann ist sie ganz doll gestresst und schreit einmal. Dann finde ich, dann ist das irgendwie also ich sag jetzt mal so fast verschmerzbar. Also das erlebe ich oft, ne, dass die Kinder dann wissen, okay, eigentlich grundsätzlich mag sie mich, ne? Und jetzt gerade, also dann wissen die auch, okay, das hat nichts mit mir zu tun, sondern sie ist einfach gerade so gestresst. Und dann diese Haltung einzunehmen von, vielleicht sage ich danach noch, oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt war ich so laut, ne? Also das heißt, ich finde das immer so wichtig, Fachkräften mitzugeben, dass es nicht darum geht, immer perfekt zu sein und jedes Wort perfekt zu sagen und darum geht es ja letztlich nicht, sondern eher die Haltung, dass die stimmt und ich überwiegend wirklich zugewandt sein kann und überwiegend den Kindern vermittle, ihr seid mir wichtig, das, was euch interessiert, ist mir wichtig. Ne? Also diese wertschätzende Haltung. Und dann kann es auch, darf es auch mal passieren, dass wir halt nicht immer ganz perfekt agieren. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, wohingegen man wirklich merkt, wenn jemand grundlegend seine Haltung irgendwie defizitär ist, dass das Kinder eben spüren. Und dann ist das so ein, dann ist das vielleicht gar nicht das plötzliche Lautwerden, sondern das wird irgendwie in jeder Interaktion, ja, deutlich oder fühlt man so fast, ne? Das finde ich auch total wichtig, nochmal da auch den Druck rauszunehmen.
Ja, dem stimme ich absolut zu.
Ja, wenn du jetzt sagst, Sexualpädagogik gehört auch dazu, könntest du nochmal so 2, 3 Beispiele nennen, wo das so sich trifft, die Sexualpädagogik und der Kinderschutz?
Ja, also Sexualentwicklung beginnt ja mit der Geburt eines jeden Kindes. Also das kann man nicht trennen und sagen, jetzt ab der Pubertät haben Kinder oder Jugendliche dann das Interesse an Sexualität, sondern Sexualität ist von Anfang an mit dabei. Das heißt, spielt auch in Krippe und Kindergarten eine wichtige Rolle. Ist auch präsent, ja, in den Verhaltensweisen der Kinder zeigt sich das, in den Interessen der Kinder zeigt sich das, also zum Beispiel, wenn Kinder Interesse an ihrem Körper entwickeln oder dann auch Körpererkundungsspiele unternehmen, zum Beispiel in Krippe und Kita. Das heißt, PädagogInnen müssen sich bewusst sein, dass die Entwicklung eine Entwicklung ist, die man nicht trennen kann, ja, und die auch nicht aus dem Kita-Alltag auszuklammern ist, sondern die ist dabei. Und das bedeutet auch, wir haben den Auftrag, Kinder in ihrer Gesamtpersönlichkeit, also auch in ihrer Sexualität, zu begleiten und da eine gute Haltung zu entwickeln. Also eine Haltung zu entwickeln, die Themen nicht tabuisiert, Themen, die offen auch angesprochen werden, die vielleicht auch mit Kindern bearbeitet werden, gestaltet werden. Ja, wie können wir auch Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel für Interessen der Kinder? Ja, und da merke ich schon sehr häufig, dass PädagogInnen an Grenzen stoßen und dann auch sagen, wie gehe ich denn damit um, wenn Kinder plötzlich sich ausziehen und da jetzt anfangen, Doktorspiele zu machen? Ja, was mache ich denn dann da? Oder was habe ich da für einen Auftrag? Soll ich es jetzt gestatten oder soll ich es lieber unterbinden? Und das sind schon natürlich auch oft interessante Fragen, die man dann im Team oder auch in Gruppen bearbeitet und behandelt. Und da erlebe ich auch tatsächlich eine Vielfalt an Umgangsmöglichkeiten. Also, und da muss auch jede Einrichtung für sich den Weg finden, der für sie passend ist.
Ja. Ja, ja, das ist so das Spiel mit den Grenzbereichen, so, ne? Das ist manchmal ganz schön herausfordernd, ja.
Grenzen auch zum Beispiel, wenn Kinder übergriffig werden unter Kindern. Ja. Also ich sage jetzt mal, ein Kind hat zum Beispiel ein Interesse, den Körper zu erkundigen, ja, und aufgrund seiner Überlegenheit, sagen wir mal, es ist 2 Jahre älter, werden jetzt jüngere Kinder gezwungen, sich daran zu beteiligen, ja. Also das ist ein übergriffiges Verhalten. Jetzt ist es natürlich wichtig, als pädagogische Fachkraft zu verstehen, das Interesse per se ist erstmal, gehört zur Entwicklung dazu, ja. Dennoch gibt es hier Grenzverletzungen und wie gehen wir damit um und was für einen Rahmen schaffen wir jetzt auch, um alle Beteiligten zu unterstützen in ihren Bedürfnissen, ja. Und das ist manchmal auch nicht so ganz einfach, da eine gute Balance zu finden.
Ja, ohne auch dann wieder nicht zu beschämen, ne? Also dann eben nicht, dass ich als Fachkraft dann beschäme und plötzlich sage, das geht gar nicht oder sowas, ne? Sondern das ist ja dann oft die Frage des, wie kommuniziere ich das dann, dass das eben die Grenze dieses Kindes ist?
Ja, und auch oft ein Thema, das emotional besetzt ist, weil wenn dann Eltern zum Beispiel auch mitbekommen, ja, dass Kinder da involviert waren, vielleicht auch unbeteiligt waren oder gezwungen wurden, dann ist das schnell ein emotionales Thema, das auch hochkocht, wo man dann auch als Institution überlegen muss, wie gehe ich jetzt professionell damit um, ja, und das kriegt ja dann oft so eine Eigendynamik, also wie kann ich dagegen steuern oder was braucht es auch für Interventionsmöglichkeiten, um das gut aufzufangen, ja.
Ja, ja, und vor allem, weil du ja auch sagtest, dass Kinderschutz viel auch mit biografischen Themen zusammenhängt. Ich denke jedes Mal daran, sexueller Missbrauch bei Kindern, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist ja unglaublich hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Fachkräfte oder Eltern selbst Missbrauch erlebt haben, ist ja auch relativ hoch. Und das bedeutet ja, wenn mein Kind dann das erlebt oder eben so ein also wenn so dieses sexuelle Erkunden in der Kita eben dann gestattet wird oder so, dass das ja ganz tiefgehende Themen anrühren kann, ne? Damit muss man immer rechnen. Also, dass das Gefühle hervorholt, die ja dann gar nicht angemessen sind, weil das die eigenen Themen so sehr anrührt, ne? Also das finde ich immer wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Ja. Du kommst ja in Weiterbildung viel mit pädagogischen Fachkräften in Kontakt zu dem Thema, ne? Auch durch Supervision, Coaching. Wo sind so die Unsicherheiten hauptsächlich im Umgang mit Kinderschutz bei den Fachkräften? Und vielleicht auch, wo sind Kompetenzen? Also was gelingt oft gut?
Ja, bleiben wir mal bei den Kompetenzen. Ich habe ja gesagt, dass ich Ressourcensucherin bin. Also ich stelle tatsächlich fest, dass es unzählige Fähigkeiten gibt in Kita-Teams. Oft ergänzen sich Teams auch in ihren jeweiligen Stärken. Das finde ich toll. Und gerade wenn es so eine Haltung gibt, eine wertschätzende Grundhaltung, dass man miteinander und voneinander lernt, dient man sich ja auch eventuell als Vorbild. Ja, also das kann schon ein schönes Potpourri sein. Mhm. Sehr häufig, oder mich freut es immer besonders, wenn ich in Teams komme, wo ich so eine wertschätzende Haltung spüre. Also das macht mir mein Arbeiten auch leicht. Und Wertschätzung heißt für mich persönlich, ich kann Dinge benennen, die ich am anderen schätze, am Gegenüber. Ich sage das auch, mir ist das bewusst, ja. Und gleichzeitig bin ich aber auch offen und frei zu kommunizieren, wenn es Dinge gibt, die mich in der Zusammenarbeit herausfordern. Ja, das macht für mich Wertschätzung aus. Und das ist, wenn spürbar ist für mich, ja, das, da freue ich mich immer besonders drüber, weil das ist ja schon die Basis auch für Kinderschutz, ja. Und diese Kompetenz, also diese Wertschätzung spüre ich in ganz vielen Teams, ja. Mhm. Auch Begeisterung noch nach wie vor, trotz enger Rahmenbedingungen, trotz Überlastung, trotz Personalnot, merke ich, es gibt Pädagoginnen, die eine große Freude haben, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und die so Herzblut reinstecken, ja, und auch Verantwortung übernehmen und auch sich Herausforderungen stellen und bereit sind, sich zu engagieren und sich auch anzustrengen. Also das ist was ich wirklich erlebe und was mich auch total freut. Mhm. Herausfordernd würde ich sagen, ist es tatsächlich für viele etwas kritisch anzusprechen. Oder sogar Konfliktsituationen zu managen. Also ich glaube, das sind so die großen Herausforderungen. Kann ich mir auch gut vorstellen, fällt uns ja allen nicht so einfach, Dinge anzusprechen, die nicht so angenehm sind, die vielleicht Tabuthemen beinhalten, die ein bisschen heikel sind, ja. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich mag eine Kollegin total gerne, mit der bin ich auch befreundet und trotzdem stelle ich fest, dass die übergriffig wird und jetzt sagen wir mal den Hausschuh nach dem Kind wirft, so wie ich es heute schon gesagt habe. Wie spreche ich das an? Ja, also das ist schon eine Herausforderung, die häufig benannt wird. Also wie spreche ich was an oder wie kann ich mit Eltern auch Kindeswohlgefährdung kommunizieren? Mhm. Ja. Um mit ihnen trotzdem an einem Strang zu ziehen. Ich will sie ja nicht gegen mich aufbringen, sondern ich will ja sie als Erziehungspartner gewinnen, dass sie mit mir da auch zum Wohl des Kindes agieren. Mhm.
Könntest du das noch ein bisschen ausführen? Also wie kann ich Eltern gut ins Boot holen, wenn es um Kinderschutz geht? Da geht es ja nicht nur um vielleicht Kinderschutz in der Familie, sondern ja auch institutioneller Kinderschutz, ne? Also wenn, es ist ja auch wichtig, den Eltern zu sagen, dass zum Beispiel ihr Kind betroffen war bei einem Übergriff von einer Fachkraft oder so. Wie gehe ich denn das an? Das ist ja also schon ein Thema, was, glaube ich, sehr herausfordernd sein kann.
Ja, also wichtig finde ich immer, authentisch zu sein. Also selber auch sich bewusst zu sein, dass wir ja auch Gefühle reinbringen. Ich kann ja auch mal sagen, oh, das ist jetzt ein heikles Thema, fällt mir gar nicht so einfach, das anzusprechen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Und ich finde, auch die gewaltfreie Kommunikation in ihren vier Schritten ist ein gutes Modell, um sich dran zu orientieren. Also auch zu sagen, das habe ich beobachtet, ja, oder das haben wir wahrgenommen in der Einrichtung. Uns geht's damit so und so, ja. Wir würden uns wünschen, das. Was haben Sie für Beobachtungen gemacht oder wie können Sie das Bild, das wir haben, ergänzen, ja? Und was sind Ihre Bedürfnisse und Wünsche? Also das heißt, so ein Konfliktgespräch, das auch Bedürfnisse im Blick hat, ist ein Konfliktgespräch, das konstruktiv sein kann. Ja. Und dann finde ich es auch total wichtig, dass man sich im Vorfeld bewusst macht, was ist Ziel des Gesprächs. Ja, also zu einem Gespräch gehört auch immer eine gute Vorbereitung, sich auch der eigenen Unsicherheiten bewusst werden und dafür sorgen. Also zum Beispiel, indem man sich die Frage stellt, was kann mir jetzt schlimmstenfalls passieren in dem Gespräch? Und wenn das eintritt, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, brauche ich Unterstützung im Vorfeld oder währenddessen? Wie kann ich mich aufstellen? Also kann ja auch sein, dass ich mal eine Weiterbildung mache zum Thema Konfliktmanagement oder Kommunikationsfähigkeiten. Und das heißt, sich da auch gut rüsten und auch sich sicher fühlen im Umgang, auch mit herausfordernden Themen.
Ja. Ja, das finde ich gut, dieses sich überlegen, was ist mein Ziel? Weil mein Ziel kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel Kindeswohlgefährdung in der Familie vermute und ich mein Ziel sein muss, dass ich Vertrauen gewinne, beziehungsweise vor allem die Eltern halte in der Einrichtung und sie nicht, also das kann ja sein, dass sie sonst irgendwie kündigen und weg sind und dann habe ich gar nichts gekonnt, so, ne? Und dann ist das Ziel vielleicht wirklich nur erstmal eine partnerschaftliche Basis herzustellen und irgendwie Vertrauen zu gewinnen, ne? Um dann weitere Schritte zu gehen. Deswegen, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich dann, ne? was so ein Ziel eines Gesprächs sein kann. So.
Ja, und wichtig ist auch zu verstehen, auch ein Jugendamt hat das Interesse, mit Eltern zu kooperieren. Also das heißt, eine Basis zu schaffen, wo Eltern bereit sind, zu kooperieren und auch gemeinsam Lösungen zu finden. Und das muss auch Ziel einer Kita sein. Ja, also Eltern als Erziehungspartner anzuerkennen, ja, in allen Facetten. Das bedeutet natürlich, dass ich mich auch abgrenze und sage, dieses Verhalten ist inakzeptabel für mich oder für unsere Institution. Und trotzdem bin ich bemüht, gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu finden. Und da gibt es so einen Leitsatz, den ich immer vor Augen habe, hart in der Sache, weich zur Person. Also das bedeutet, ganz klar zu sein, ja, auch in eigenen Grenzen oder in den Erwartungen, die man hat an die Erziehungspartnerschaft und trotzdem eine Bereitschaft zu zeigen, die Eltern oder Sorgeberechtigten zu unterstützen, sie zu begleiten, ja, und auch anzuerkennen, dass es da Ressourcen gibt. Also Ressourcen gibt es immer.
Ja. Ja, total wichtig. Total wichtig. Ja, wir sagen immer Einfühlung und Klarheit, ne? Also sozusagen auch Verständnis haben und also Verständnis zeigen und trotzdem nicht das Verhalten akzeptieren. Also ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Haltung dabei. Ne? Okay, Ina, vielen Dank. Würdest du uns gegen Ende oder für die Zuhörenden, gibt es so ja etwas, was du den Fachkräften da draußen noch mitgeben möchtest an der Stelle? Einfach frei oder auch zu dem Thema. Gibt es irgendwas, was du noch dir wünschst für die Kita, für die Fachkräfte?
Ja. Also was ich mir wünsche und was ich häufig auch in Fortbildungen, Veranstaltungen sage, ist auch auf sich selbst zu achten. Also Kinderschutz heißt auch Selbstfürsorge im Blick zu haben. Das heißt, nur wenn es mir gut geht, wenn die Rahmenbedingungen passen, kann ich auch gut für das Kindeswohl Verantwortung übernehmen. Und das heißt auch, ich würde Pädagoginnen auch Mut wünschen, auf eigene Grenzen zu achten, eigene Bedürfnisse in den Fokus zu nehmen und auch dafür zu sorgen, dass diese berücksichtigt werden im Kita-Alltag, der ja oft sehr turbulent ist. Ja. Also das ist wirklich etwas, was ich mir wünsche und darüber hinaus tatsächlich auch die Bereitschaft oder die Lust, herausfordernde Situationen in den Blick zu nehmen und gemeinsam mit dem Team dafür die Ressourcen zu erörtern, die alle Teams haben und auch zu gucken, gemeinsam dafür Lösungen zu finden. Also Kinderschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Ja.
Die kann nicht nur an einer Person hängen. Und das entlastet ja auch wieder, weil wenn ich mich verstehe als ein kleines Teil in dem System, dann habe ich auch nicht die ganze Verantwortung auf meinen Schultern alleine.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Ina, dass du hier im Podcast warst.
Ja, ich danke euch beiden. Herzlichen Dank.
Und dann wünschen wir dir einen schönen Tag. Mach's gut.
Danke, euch auch.
Tschüss.
Ciao.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.